Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Podcast-Folge des Klinikums Esslingen, Deine Gesundheit. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum, Podcast-Fan und freue mich riesig, wenn ich immer verschiedene Menschen hier zum Gespräch einladen darf. Und heute freue ich mich auch ganz besonders. Wir haben nämlich ein spannendes Thema. Es geht um die Haut. Und zu diesem Thema haben wir noch eine ganz spannende Gesprächspartnerin, nämlich eine Dermatologin. Hallo, Frau Steib. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, hallo, liebes Team. Auch ich bin ein großer Fan der Podcast-Serie und bin heute gerne für Ihre Fragen da.
Super. Ich habe mich so gefragt, als ich mich mit dem Thema Haut beschäftigt habe, zumindest in Ansätzen, ist ja spannend. Also jeder hat eine Haut und jeder hat bestimmt schon einen roten Fleck gehabt. Sie haben Medizin studiert und sich dann auf dieses große Organ spezialisiert, auf die Haut. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Eine eigentlich ganz einfache und nette Geschichte. Ich habe in Kiel studiert und habe Nachtwachen und diese Sonderdienste gemacht während des Studiums, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Und das habe ich in der Hautklinik gemacht, über 6 Jahre. Sehr regelmäßig in einem Team von Studenten. Wir haben immer eine Station komplett versorgt. Und da habe ich gesehen, es ist ein wunderschönes breites Spektrum ist. Also wir haben alte Menschen, wir haben Kinder, wir haben junge Menschen, wir haben Männer und Frauen, wir haben ganz banale Erkrankungen und wir haben aber auch hochakute, zum Beispiel allergische Schockreaktionen oder jetzt diesen Sommer zum Beispiel Wespengiftallergien. Also es ist immer wieder bei jedem Patienten eine spannende Frage, was erwartet mich? Und mit einfachen Maßnahmen kann man zum Teil ja viel bewirken.
Ja, sehr spannend. Wir kommen noch ein bisschen näher dann in das Gebiet herein. Wir haben Sie bei uns am Klinikum, sind wir ganz froh, dass Sie uns, vor allem unsere Patientinnen und Patienten natürlich begleiten, wenn es um Themen der Hauterkrankung geht. Wir haben keine eigene dermatologische Station, keine Hautklinik hier. Aber natürlich, wie Sie es schon gesagt haben, gibt es immer wieder Menschen, die da trotzdem ein Thema oder eine Fragestellung haben. Und da kommen Sie zu uns und betreuen die Patientinnen und Patienten. Wie läuft es denn ab? Wie kann man sich das denn so vorstellen?
Also ich mache das mittlerweile seit 17 Jahren. Ich bekomme von den Stationsschwestern oder von den Stationsärzten meistens nach der Visite einen Anruf und dann planen wir das, dass ich meistens am selben Tag oder am Tag drauf auf die Station gehe, vorher mit dem Arzt oder der Schwester über den Patienten spreche und dann in das Patientenzimmer gehe. Den Patienten anschaue, je nachdem, wie er drauf ist, berate und hinterher mit dem Salbenschrank oft und den Ärzten und den Schwestern die Therapie festlege.
Und das ist ja schon, ich stelle mir das immer gar nicht so einfach vor. Ich habe das am Anfang in der Anmoderation ein bisschen flapsig gesagt mit den roten Flecken. Aber es gibt ja ganz viele rote Flecken, die ganz schön viele verschiedene Ursachen haben können. Zumindest, was man vielleicht schon selber so mal miterlebt hat oder durchlebt hat. Das ist sicher auch nur ein Bruchteil von dem, was es gibt und was es sein könnte. Wie erkennt man das denn, wenn man so einen roten Fleck vor sich hat?
Ja, wir haben ja 6 Jahre Fortbildungszeit an der Uni. Und es ist in der Tat so, die Dermatologie ist ein Wiedersehen. Alles, was ich mal gesehen habe, wird abgespeichert und sie erkennen es an typischen Symptomen an der Haut. Oft noch 1-2 gezielte Fragen dazu und es ist Erfahrung, ganz viel Erfahrung. Gutes Beispiel, ich war hier neulich in der Psychosomatik der Erwachsenen. Eine Patientin lag dort, hatte Schmerzen an der Bauchseite, aber keine Hautsymptome, heftige Schmerzen. Und so, wie sie sich äußerte, war mein Verdacht eine Gürtelrose. Und siehe da, am Tag drauf kamen dann die Hautveränderungen, was ganz typisch ist. Und dann haben wir bei ihr ganz, ganz toll, ganz schnell die Gürtelrosentherapie durchführen können und haben sie, glaube ich, für einigen bewahren können. Also es ist Erfahrung.
Okay, also viel Erfahrung. Ist es manchmal auch frustrierend, wenn man dann so diese ganzen roten Punkte sieht, wobei ich das jetzt sehr auf diese Hautveränderungen natürlich beschränke. Denken Sie, die Menschen achten da genug drauf auf ihre Haut? Ist das ein Thema, das die Menschen schon beschäftigt?
Ja, unterschiedlich. Ich würde sagen, 50% der Patienten in der Klinik, aber auch bei mir in der Praxis, achten sehr auf die Haut. Es sind überwiegend die Frauen, die achten auf die Hautpflege, die achten auch auf Veränderungen, die achten auf neu aufgetretene Flecken. Und die anderen 50% eher weniger. Das sind oft die Männer oder nachher noch ältere Patienten. So würde ich das. Es gibt auch welche, die zu sehr drauf achten, die zu viel machen. Die gibt's auch. Aber leider 50% lassen es oft so ein bisschen nebenher laufen.
Gibt es da was, was Sie sagen würden, wenn man das oder das feststellt, dann wäre mal gut, einen Facharzt, eine Fachärztin drauf gucken zu lassen? Gibt es da Anzeichen?
Das ist sehr oft. Also ich komme zum Beispiel zu einem Patienten und sehe, das ist ein älterer Mensch, der hat viele Sonnenschäden, überwiegend im Gesicht. Dann können wir die ja nicht alle hier im Rahmen des stationären Aufenthalts behandeln. Und dann empfehle ich hinterher, holen Sie sich einen Termin bei einem niedergelassenen Dermatologen. Ja, und das machen die dann auch. Einige haben auch schon einen Dermatologen, aber genau wie Sie sagen, viele nehmen das alles nicht so ganz ernst. Und wenn man dann mit ihnen mal das ein oder andere ein bisschen erörtert, dann schalten sie doch.
Vielleicht um kleinen Ticken von der Haut auch noch mal zu dem Thema, das Sie schon kurz angeschnitten haben, zu kommen, Allergien. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Haben Sie da den Eindruck, das hat zugenommen? Gibt es da Veränderungen? Ich denke das manchmal, aber das ist natürlich so eine ganz...
Es hat zugenommen, stark sogar. Und wir müssen zwei Formen der Allergien unterscheiden. Wir müssen die vom sogenannten Soforttyp unterscheiden. Das sind die, die innerhalb von 20 Minuten nach Kontakt mit dem Medikament oder mit dem Wespengift auftreten. Das sind schwere Formen zum Teil und die haben an Schwere auch zugenommen. Also zum Beispiel hatten wir diesen Sommer im Kino auf der Burg jemanden, der war über 50, der hat sicherlich schon ein paar Wespenstiche bekommen, steht da an so einem Stehtisch, isst sein Essen, wird von der Wespe gestochen und kippt um und ist wirklich in dem Moment herztot. Zum Glück hat das alles super geklappt mit der Reanimation. Der wusste gar nichts von seiner Allergie. Und der musste dann hinterher, nachdem er hier auf der Intensivstation war, in ein Programm, wo die Diagnostik gemacht wird. Das können wir noch ambulant. Und dann wird eine Hyposensibilisierung gemacht. Und das ist für diesen Menschen lebensrettend. Und da war das so auffällig, dass man ihm das wirklich ganz, ganz dringend erklären musste. Weil der war bei mir, nachdem er auf Intensivstation war, in der Praxis und hatte das irgendwie gar nicht so für so ernst genommen und sagte, ja, morgen gehe ich jetzt dann ins Tenniscamp. Eine Woche bei 30 Grad jeden Tag draußen Tennis spielen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, also das würde ich jetzt nicht machen, weil auch da gibt es Wespen. Und sie haben eine allerschwerste Reaktion. Schwerer geht nicht, Grad 4. Und sie waren eine Minute herztot. Also da musste ich richtig insistieren. Die Allergien, die Schwere der Allergien hat zugenommen. Man weiß es zum Beispiel bei dem Wespengift auch, warum. Weil es ist nicht das Gift an sich, sondern weil auf diesen Molekülen jede Menge Umweltstickstoff, Umweltprodukte, Pestizide, also wir nennen das so Epitope, die sitzen praktisch noch oben drauf. Und das zusammen mit dem eigentlichen Gift macht die starke Reaktion. Und die zweite Form der Allergie ist die Kontaktallergie. Die hat auch zugenommen, zum Beispiel die ganzen Pflasterprodukte und Klebe- und Tape-Sachen. Das liegt, denke ich, an der Qualität der Herstellung dieser Gummi und Kleber, die da drin sind. Die sind einfach nicht mehr so gereinigt und so hochwertig, wie wir das früher hatten. Latexallergien im Krankenhausbereich hat extrem zugenommen. Ein Drittel der Angestellten im medizinischen Bereich haben bereits eine Latexallergie. Auch da ist es so, früher hat man dieses, das ist ja so eine Milch aus einer, so einer Art Palme. Und die hat man am Ort der Ernte gereinigt mit so speziellen Filteranlagen. Heute gibt es die Filteranlagen nicht mehr. Heute wird es pure Latex, die Milch, nach Deutschland importiert und hier direkt in die Verarbeitung eingebaut, sodass viele Proteine und auch wieder so Paraprodukte damit bei sind. Mhm. Und das macht die, die starke Reaktion. Die starke Reaktion.
Also eigentlich wüsste man ja dann, wo man ansetzen könnte, aber wahrscheinlich verteuert das das Produkt wieder. Und da haben wir schon einen kleinen Hintergrund aufgelöst sozusagen. Wenn man jetzt von solchen Allergien spricht, ist, wenn man jetzt ganz aktuell schaut, in den Corona-Zeiten da noch was dazugekommen? Weil wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen jetzt plötzlich Masken tragen mussten oder viel mehr Desinfektionsmittel verwenden mussten als vorher, ist das auch für die Haut oder für Ihr Thema sozusagen auffällig jetzt, die Corona-Zeit?
Ja, sehr auffällig. Es sind zwei Erkrankungen, die überdurchschnittlich zugenommen haben. Es ist einmal tatsächlich das Handekzem durch das ständige Waschen und Desinfizieren. Da kann ich nur den Appell geben, beim Desinfektionsmittel darauf zu achten, dass es nicht zu aggressiv, nicht zu viel Alkohol hat, weil das entfettet ja noch mehr zu der Seife, die wir ja sowieso benutzen. Mhm. Und es sind im Gesicht durch diese Okklusion mit der Maske, also ich habe viele Lehrer zum Beispiel, Lehrerinnen, da bildet sich eine feuchte Kammer. Mhm. Wenn sie auch noch in die Maske reinsprechen, 8 Stunden am Tag, sodass wir Hefepilz-Überbesiedlungen haben in diesem Bereich. Das nennt sich ja ein seborrhoisches Ekzem. Das muss man, das ist feuerrot, das muss man mit Antipilz-Salben behandeln. Und was die meistverschriebene Salbe in diesem und im letzten Jahr war, war eine leichte Pflege und eine leichte Kortisonsalbe für die Augenlider. Mhm. Weil wir den Eindruck haben, dass diese Masken doch, wenn sie sie eben den ganzen Tag immer wieder auch bewegen, irgendwelche Partikel absondern, die sich dann auf den Augenlidern ablagern und dort leichte Reizung machen. Lippenekzeme auch, also habe ich zum Beispiel ganz, ganz schwer, vertrage keinen Lippenstift mehr, gar nichts mehr, weil ich immer das Gefühl habe, das ist wie Reibepapier auf dem, wie Schmirgelpapier. Mhm. Aber auffällig war das mit den Augenlidern.
Sehr interessant. Und gibt es was, was Sie als Expertin den Menschen raten würden, wenn man jetzt so viel Hände, Sie haben schon gesagt, ein Produkt weniger Alkohol, soll ich auch mehr eincremen oder ist dann auch, gibt es auch ein zu viel von Handcreme?
Ein zu viel von Handcreme gibt es nicht. Ich würde immer im Wechsel waschen und zwischendrin nur mal Desinfektionsmittel. Also nicht jedes Mal beides. Das machen ja einige, ne? Erst waschen, dann Desinfektionsmittel jedes Mal. Ich würde es immer im Wechsel machen. Gibt Situationen, wo einfach das Desinfektionsmittel reicht. Mhm. Und da würde ich halt auf ein gutes gucken, notfalls sogar eins nehmen, was auch für Schleimhaut und Haut gedacht ist, weil das bringt den gleichen Erfolg und das hat eben keinen Alkohol und entfettet nicht so stark. Mhm.
Spannend. Und bei den Masken, kann man da auf irgendwas achten, dass man nicht ein rotes Gesicht hat hinterher?
Da habe ich so viel erlebt. Also von der teuren 10-Euro-Maske über die ganz billige 50-Cent-Maske. Egal welche Farbe, egal welche Firma, egal ob bio und zertifiziert. Das ist ein Ausprobieren.
Mhm. Und das Gestaute bleibt ja, sonst wird ja auch die Maske nichts nützen wahrscheinlich.
Immer wieder abnehmen, immer wieder mal frische Luft ranlassen, in der freien Zeit halt schauen, dass ich möglichst draußen auch Luftfeuchtigkeit draufkriege. Viel mehr können Sie. Es wird ja jetzt alles ein bisschen weniger, aber viel mehr kann man eigentlich nicht machen.
Nee. Okay. Mich würde jetzt noch mal interessieren, weil das ja durchaus gravierende Auswirkungen hat, wenn man mit Allergien, von Allergien betroffen ist, von denen man noch nichts weiß, kann man da irgendwas tun? Gibt es da irgendwas, was man, wie man sich davor schützen kann, dass man nicht beim Kino auf der Burg umfällt?
Also die häufigste Allergie, die kennt auch jeder, das ist ja dieser klassische Heuschnupfen. Mhm. Das sind die Pollen, die im Februar anfangen oder im Hochsommer. Und die hat, das ist oft familiär, die hat jeder. Und da ist es eigentlich ein Tipp, das ein bisschen abklären zu lassen. Man kann Allergietestungen machen, das sind wunderschöne Testungen, das nennt sich Pricktestungen, macht jeder Hals-Nasen-Ohrenarzt oder jeder Allergologe. Und da gibt es so ein Spektrum einmal quer durchs Jahr. Und wenn ich zum Beispiel da sehe, ich reagiere stark auf die Birkenpollen, dann gibt es dazu assoziierte Nahrungsmittel, zum Beispiel der Apfel und die Nuss. Und dann wird man so ein bisschen hinterfragt, kann das sogar sein, dass du reagierst, wenn hinten nach einem Nussbrot oder einem Apfel es im Gaumen schon bitzelt oder sogar ein bisschen taub wird. Mhm. Das kann man ein bisschen abklopfen. Man kann es auch im Blut dann nachschauen. Ganz wichtig ist die Anamnese, ob mir jemand erzählt, schlimmstenfalls hat sogar Asthma, wenn er im Sommer joggen geht oder so. Und da hat sich unheimlich viel getan. Wir haben heute tolle Möglichkeiten der Hyposensibilisierung. Also wir gewöhnen unser Immunsystem an diesen Gegner, indem wir jeden Tag eine Mini-Lutschtablette unter die Zunge legen.
Oh, toll.
Mhm. Das ist heute nicht mehr die...
Ich kenne das noch von früher, das hätte ich nämlich auch machen sollen und dann hätte ich da immer hin müssen zu spritzen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, nee, weil das wäre dann im Herbst gewesen und dann war das mit den Allergien zu der Zeit gar nicht so schlimm und dann habe ich das irgendwie doch nicht gemacht.
Ich habe lange als Oberärztin in Ulm in der Allergologie gearbeitet und da war das tatsächlich immer diese Horrorszene, Spritze hier, Spritze da. Ganz schlimm war, wenn derjenige mal die Termine nicht einhalten konnte, dann musste man nämlich das ganze Protokoll, dann musste er noch häufiger kommen, wieder neu gestalten. Und ich bin ja 17 Jahre jetzt hier auch niedergelassen. Ich habe nicht eine einzige Spritze in der Praxis gegeben. Wir machen alles sublingual. Und das Super. Tolle ist, der Patient kann das zu Hause alles alleine machen, weil es gibt keine Nebenwirkungen.
Ach, das ist ja toll. Das er ist muss, ja wirklich eine tolle ja, Entwicklung.
Ja, er muss nur 3 Jahre durchhalten und sich irgendwie einen Rhythmus suchen, dass er das nicht vergisst. Aber er muss eben nicht mehr zu dieser Spritze und da eine Stunde warten.
Ja, super. Na, das ist jetzt mal eine tolle, da kann ich ja nochmal drüber nachdenken. Das ist ja eine tolle Entwicklung auf jeden Fall. Super. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Allergien, weil das ist, glaube ich, schon was viele beschäftigt und viele betrifft auch. Kann man Allergien auch über Nahrungsmittel gibt ja auch viele Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten, wenn man was dann zu sich nimmt. Mhm. Wie ist denn da die Entwicklung? Haben Sie damit auch viel zu tun? Oder?
Das hat nicht zugenommen. Da ist ein anderer Faktor. So, ich würde sagen, so in der Bevölkerung sagen viele, oh, ich vertrage das nicht. Wobei es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das ist ja nicht immer eine Allergie. Ich sage nur Laktoseintoleranz, dann diese Glutenunverträglichkeit. Das erforschen sie auch nicht und ertesten sie auch nicht mit diesen Pricktestungen. Das muss übers Blut oder über entsprechende Untersuchungen laufen. Also dieses, ich nenne das immer so ein bisschen paramedizinische, ich vertrage keine Oliven. Und wenn man dann die Oliven testet, das gibt es, dann kommt da nicht viel bei raus, weil es ist einfach oft eine Mischung eben. Die richtig krassen Nahrungsmittel, die man nicht verträgt, das sind die Pollenassoziierten. Also ein Beispiel ist die Karotte. Die rohe Karotte macht bei vielen ganz schwere Beschwerden. Oder die Krabben, also die Schalentiere sind ganz schwere Allergene.
Ich habe die Erdbeere als kleines Problem. Vor allem, wenn ich kann keine ernten, das ist, müssen dann andere machen, weil ich von diesen Härchen, von diesen Blättern total einen Ausschlag bekomme. Das fand ich auch interessant.
Auch ein gutes Beispiel, das ist keine Allergie, sondern an diesen Blättern, an diesen Stachelchen sind Substanzen drin, die Histamin freisetzen in der Haut und die machen den Juckreiz, die Rötung. Ich würde behaupten, wenn Sie die Erdbeeren sehr gut waschen, müsste es fast gehen mit dem Essen.
Also essen kann ich sie, aber ich bin irgendwie vorsichtig, dass ich nicht zu viele dann esse, weil ich denke, vielleicht ist es dann nicht gut.
Ja.
Aber das ist ja interessant, habe ich schon
es
was
gibt's
gelernt.
Es gibt in der Natur sehr viel, zum Beispiel bei dem Blatt der Primel. Ist das Gleiche. Wenn sie da drunter sind auch so raue Härchen und wenn sie empfindlich sind und jetzt Primeln einpflanzen, kann das sein, dass sie am Tag oder sogar schon nur nach einer halben Stunde am Arm alles rot und juckend haben.
Spannend. Und wieder was gelernt. Sehr schön. Super. Ein großes Thema, kann ich mir zumindest vorstellen, im Bereich der Dermatologie, ist natürlich auch das Thema Hautpflege, Alterung der Haut, Faltenbildung und alles, was man da dagegen tun kann. Ist das auch ein Thema, das natürlich auch in den dermatologischen Praxen ein Thema ist?
Ja, auch da wieder überwiegend die weibliche Gruppe. Ja, ich habe immer wieder Fragen, was ist die beste Gesichtscreme, was sollte drin sein. Meine Erfahrung ist eigentlich, es ist nicht immer mehr auch besser und auch nicht immer das Teuerste das Beste. Meine Erfahrung ist eher, lieber ein Produkt die Jahre durchnehmen. Also nicht ständig zu wechseln. Man kann ein bisschen wechseln von Sommer auf Winter, weil sie im Winter einfach etwas mehr Fett brauchen. Wo ich überhaupt kein Freund bin, weil ich meine, es bringt nichts, sind so Kollagenbeimischungen. Es ist eigentlich nur teuer und Sie müssen sich überlegen, das Kollagen wird ja dann gar nicht an den Ort gebracht. Egal, ob jetzt in Form einer Salbe oder in Form einer Kapsel, gibt es auch mittlerweile. Es kommt wirklich nicht in die Hautschicht, wo es hin soll. Ich sag da immer, lieber einmal gesund essen, bringt mehr, als sich jetzt Kollagenkapseln oder teure Kollagensalben zu kaufen. Ich hatte neulich so ein nettes Erlebnis hier in der Klinik. Kam in ein Zimmer zwei weibliche Patientinnen. Die eine war 90 und die andere war 60. Und die 90-Jährige hatte eine Haut im Gesicht, so dass ich wirklich, ich habe zweimal hingeguckt und habe sie dann auch gefragt, sagen Sie mal, wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie so tolle, glatte, strahlende Haut haben. Und dann macht die ihr Nachttischschublattchen auf und holt die blaue Nivea-Dose raus und stellt die auf den Tisch. Und die Patientin daneben war eine, die hatte locker für 200 € Kosmetika auf ihrem Nachttisch stehen und die kriegte natürlich dann auch so Augen und meinte so, oh, ich glaube, dann habe ich was nicht richtig gemacht. Es ist auch ein bisschen Genetik dabei, ganz klar. Aber es ist eher so, dass ich schauen würde, dass ich nicht zu sehr in die Sonne gehe, dass ich vielleicht nicht zu viel rauche. Also dieses Drumherum ist mitentscheidend.
Auch das Thema Ernährung vielleicht nochmal, weil Sie haben das jetzt gerade schon so angetickert. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal auch spannend, die Verbindung von Haut und Ernährung, dass das einen Zusammenhang hat, ist
sehr
vielleicht
großen,
auch nicht jedem klar.
Sehr, sehr großen. Das erlebe ich sehr oft in der Praxis mittlerweile. Also zum einen, wenn jemand nicht genug trinkt oder auch Vitaminmangel oder zu viel Vitamine substituiert, haben wir auch oft. Wo ich das auch sehe, ist zum Beispiel beim Thema Haarausfall. Ein wirklich zunehmendes Problem und das ist oft, dass meine erste Frage immer, sind Sie vegan? Weil das ist ein Eisenmangel und auch ein Mangel an anderen, vor allem Vitamin B-Gruppen, Zink, was diesen Menschen fehlt. Und wenn man das eine Weile macht, dann kommen irgendwann die Folgen.
Also ist es, wenn man eine bestimmte Ernährungsform einschlägt, schon gut, sich da ein bisschen umfassender zu informieren, wie man dann bestimmte Substanzen, Vitamine, die man dann über die Ernährung nicht mehr zu sich nimmt, irgendwie anders kompensieren
unbedingt.
Kann.
Unbedingt. Und zwar nicht nur so Kapseln von A bis Z, gibt es ja sowas alles, sondern gezielt. Würde ich unbedingt machen, gerade auch, ich habe ja Familien, wo die Eltern beide schon Veganer sind und die Kinder dann auch so aufwachsen. Das ist, kann man alles machen, aber man muss ein bisschen die Augen aufhalten.
Und ein Thema haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten, würde ich aber noch mal drauf eingehen, ist das Thema Sonne. Ist ja, wir freuen uns alle, wir sind jetzt durch die Klimafolgeschäden vielleicht auch mittlerweile froh, wenn es regnet, weil wir gelernt haben, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Also vielleicht gibt es da auch noch Verschiebungen, aber nichtsdestotrotz für die Haut ist ja das Thema Sonne noch mal ein spezielles Problem, weiß ich nicht, weil wir brauchen ja auch die Sonne, ist ja auch wichtig.
Wir brauchen die Sonne für die Vitamin-D-Produktion, trotzdem sollten wir uns eincremen. Denn die Strahlen, die Energie der Strahlen ist intensiver geworden. Ich sage nur Stichwort Ozonloch zum Beispiel. Die Freizeitgewohnheiten sind anders. Wir sind, wenn wir heute ja, in die Berge gehen, dann sind wir auf dem 3000er. Wir haben, weiß ich nicht, Wassersport als Hobby und da ist schon die Sonnenbelastung stärker. Mhm. Wir haben eine super Entwicklung in der Sonnencreme-Anbieter-Serie. Ganz toll, wir haben heute flüssiges Sonnenschutzmittel, wasserfest, wir haben Sprays, wir haben Cremes. Wir haben für die Kinder tolle Produkte. Wir haben auch gutes Sonnenhüte. Also das ist so ein ganzes Paket. Mhm. Die Haut reagiert leider erst immer mit einer Latenz von 30 Jahren auf die Folgen der Sonne. Wir haben ja im Körper einen Reparaturmechanismus und die ersten Jahre funktioniert der und reicht auch. Aber wenn ich dann noch mehr Sonne, noch mehr Energie verarbeiten muss, dann reicht dieser Reparaturmechanismus nicht mehr. Und dann kommen die Sonnenschäden. Die Sonnenschäden, das sind so raue Stellen. Das ist noch nicht gleich der weiße Hautkrebs. Es sind einfach Sonnenfolgen. Sehen Sie sehr oft im Gesicht. Bei Männern mit wenig Haaren noch häufiger. Mhm. Und wenn man das schleifen lässt, dann entwickelt sich daraus richtig der helle Hautkrebs, der dann auch oft operativ behandelt werden muss. Und jeder hier im Lande über 65 hat eine Form des hellen Hautkrebses. Das ist eine ganz normale Folge. Auch die Jüngeren, wir haben immer gedacht, dass jetzt die Jüngeren, die super Produkte haben, die entwickeln das auch, weil sie, wie gesagt, ein anderes Freizeitverhalten haben und vielleicht auch nicht immer konsequent auftragen.
Und dann nicht nur im Gesicht auftragen, sondern überall, wo es frei ist, sozusagen.
Genau, also Gesichtfaktor 50 würde ich jedem empfehlen. Und am Körper kann man weniger. Man muss dazu auch wissen, welcher Hauttyp man ist. Wir haben 4 Hauttypen hinsichtlich der Sonnenempfindlichkeit. Hauttyp 1, das sind wirklich die ganz hellen, eher so irische Herkunft, fast rötliche Haare. Die werden immer nur rot und eigentlich nie braun. Die müssen sich wirklich mehrfach, gerade im Frühling, mehrfach eincremen. Und Hauttyp 2 sind so 50% der Deutschen. Die kriegen am Anfang so ein bisschen rotes Gesicht, aber irgendwann sind die dann auch braun und können auch ein bisschen lockerer mit der Sonne umgehen. Hauttyp 3, sage ich immer, das sind die Italiener. Die können mehr vertragen einfach. Die sind eigentlich den ganzen Sommer über braun, jammern auch nicht über Sonnenbrand und so. Und Hauttyp 4 sind die, nennt man heute, maximal pigmentierten, die sich da gar nicht so sehr drum kümmern müssen.
Und darf man das jetzt im Winter, wenn dann mal die Sonne scheint, auch nicht unterschätzen? Sollte man sich da auch eincremen oder ist es da nicht ganz so dramatisch?
Im Winter braucht man sich, es sei denn, man geht Skifahren, braucht man sich nicht stark eincremen. Wir haben heute eine Entwicklung in der Kosmetik, dass in vielen Tagescremes schon Lichtschutzfaktor 20 oder 30 mit drin ist. Das halte ich für gut. Wobei eben im Winter das fast überflüssig ist. Auch im Gesicht braucht man es im Winter nicht. Also so ein Tag wie heute.
Ja, heute ist es ziemlich neblig hier draußen. Wir sehen keine Sonne.
18. November.
Genau. Ja, vielleicht auch noch auf das Thema der bösartigen Erkrankungen ist ja auch ein wichtiger Punkt. Sie haben die Hautflecken angesprochen. Es gibt ja auch diesen dunklen Hautkrebs, wo man vielleicht auch mal immer wieder gucken lassen sollte, ob sich da was verändert. Viele haben ja solche dunklen Fleckchen.
Ja, das ist eigentlich ein großer Appell meiner Seite. Es geht um die Entwicklung von einem normalen Leberfleck hin zu einem malignen Melanom. Und vor der Entwicklung ist keiner geschützt. Es gibt Familien, die haben einfach genetisch bedingt viele Flecken, an die 100. Mein Chef hat immer gesagt, man kann mit 100 Leberflecken auch 100 Jahre alt werden. Also das ist nicht gleich so, dass die sich irgendwie immer ins Schlechte entwickeln. Aber je mehr ich davon habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Mein Appell ist, sich einmal im Jahr, spätestens ab 35, mit einem Dermatoskop, also das ist ein Mikroskop, was wir haben, was wir auf die verschiedenen Flecken draufhalten, untersuchen zu lassen. In der Regel reicht einmal im Jahr. Es gibt noch Faktoren, Zeiten im Leben, wo das Ganze stark getriggert wird. Das sind zum Beispiel Schwangerschaften. Mhm. Also in Ulm haben wir es hingekriegt, hier leider nicht, dass wir alle Mütter auf der Geborenenstation gleich auf die Haut untersuchen.
Mhm. Was ist da der Auslöser? Die Hormone.
Hohe Hormone machen bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen wirklich eine Stimulation des Pigmentsystems. Und da ist es wichtig, dass man das erkennt, rechtzeitig erkennt. Und wie gesagt, die Familien, aber ich habe auch Patienten, die haben kaum Leberflecken und die haben ich hatte neulich jemanden, der fährt 30 Jahre lang immer schon Anfang November 2 Wochen nach Ägypten. Und dieses Jahr kam er aus Ägypten zurück und hatte auf vorher gesunder Haut einen schwarzbraunen Fleck. War relativ schnell entstanden und war auch gleich im Knoten. Und das war wirklich ein richtig heftiges Melanom. Also das kann auch sein, dass ich das entwickle, ob das nun mit seinen 30 Jahren Ägypten zu tun hat. Aber wir meinen, dass dieses Hochpushen des Pigmentsystems durch Urlaube in Jahreszeiten, wo wir eben nicht gewöhnt sind an die Sonne, dass das doch auch einen Einfluss hat.
Ein Auslöser sein
kann. Wir haben das mal analysiert in Ulm und es sind wirklich Menschen aus innenliegenden Berufen, die dann eben so Gewohnheiten haben. Und wenn man das Jahre macht, ist es sicherlich ein Provokationsfaktor. Mhm. Natürlich hat zum Beispiel auch der Bauarbeiter, der jetzt bei so Temperaturen wie dieses Jahr, ein größeres Risiko. Mittlerweile sind zum Beispiel Melanome hinten im Nacken bei Männern eine anerkannte Berufserkrankung. Mhm. Weil das kann eben nicht ausbleiben.
Die Sonne.
Wenn ich da auf der Straße teeren muss oder so, dass das irgendwann entsteht.
Entsteht.
Also es ist ein großer Appell meinerseits, es tut nicht weh, sich einmal die Flecken angucken zu lassen. Und wenn man dann diesen Art TÜV hat, kann man sich eigentlich den Rest des Jahres wieder frei bewegen.
Wie ist es denn, wenn man jetzt als Dermatologin so durch die Welt läuft? Schaut man dann alle Gesichter an, die einem so begegnen und hat da sofort so ein Bild, oh, der sollte aber lieber eine fettere Hautcreme nehmen oder da wäre mal ein Sonnenschutz gut oder das sieht mir aber nicht gut aus?
Ich muss ehrlich sagen, die Faltenbildung, das ja, fällt mir auch mal ins Auge, aber da ist auch viel Genetik. Der Beruf ist stark mit involviert, ob derjenige viel draußen ist und so. Was ich automatisch angucke, sind die Pigmentflecken. Da kann ich gar nicht anders. Das ist
Berufskrankheit.
Ja, das ist, also wenn ich zum Beispiel ein junges Mädchen an Akne behandle und die hat am Hals einen Pigmentfleck, dann hole ich mein Mikroskop und halte es da drauf. Das kann ich gar nicht anders. Wir machen tolle Aktionen. Wir gehen mittlerweile in die Schwimmbäder. Und machen da, also im Sommer in den Freibädern, machen da Aufklärung und schauen die Patienten an. Wir machen das jetzt oben im Frühjahr im Tennisverein, weil das ist auch eine Zeit, wo ich viel Sonne bekomme für Jung und Alt. Also da läuft an Aufklärung und so sehr, sehr viel.
Was ja auch sehr wichtig ist dann für die Früherkennung. Was ist denn dann die Behandlung? Sollte man an einem solchen bösartigen Hautkrebs erkranken?
Je früher, umso besser. Und es ist tatsächlich so, wenn es früh erkannt ist und es ist exzidiert, also herausgeschnitten, was wirklich ja nur die Haut ist, macht man noch 1-2 Untersuchungen und dann ist das Thema erledigt. Das A und O ist der Schritt vom Erkennen über die Aufklärung zum Exzidieren.
Okay, also ist nicht wie bei anderen Erkrankungen dann automatisch Chemotherapie und eine lange Verlaufsgeschichte.
Bei den tieferen, die zum Glück immer weniger werden durch die gute Aufklärung, bei den tiefer eindringenden Melanomen ist das leider so. Wir haben auch hier immer wieder Menschen, die zum Beispiel durch die Metastasen erst auffallen, die sich dann bilden. Mhm. Aber alles in allem kann ich eigentlich erfreulicherweise sagen, wird es seltener, diese ganz schweren Verläufe. Hinzu kommt noch, dass wir heute eine tolle Immuntherapie haben. Mhm. Wenn also ein Mensch schon da medikamentös Hilfe braucht, hat er gute Aussichten. Das machen dann die großen Zentren. Nicht? Das macht Tübingen hauptsächlich diese Immuntherapie.
Okay. Sehr spannend. Haben Sie vielleicht noch für uns, für die Hörerinnen und Hörer, den ultimativen Hautpflegetipp oder gibt es den gar nicht?
Also, ich sage da immer, das, was Sie gerne riechen mögen an Bodylotion und das, was sie gerne in der Hand haben. Wenn ich ihnen eine Salbe verschreibe oder ein Balsam, was zu 80% aus Fett besteht, dann steht die Salbe da, aber sie benutzen sie nicht. Das muss nicht das Teure sein. Es muss auch da wieder möglichst ein Produkt sein, was man durchnimmt. Es gibt zwei Entwicklungen, die ich schlecht finde. Und zwar ist es das Stichwort Harnstoff. Sie können heute freikäuflich, also Urea ist es ja im Medizinischen, freikäuflich 10% Urea-Salbe kaufen. Das finde ich skandalös. Wenn Sie das ins Gesicht tun oder wenn Sie zum Beispiel das einem Kind auf die Haut tun, sind das Veränderungen wie bei Verbrennungen. Also Urea reizt. Urea hat auf der Haut nicht viel verloren, wenn dann 5%ig an der Fußsohle, aber nicht auf der normalen Körperhaut. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung, die langsam wieder zurückgeht, aber das braucht lange. Viele meinen, wenn sie sich Urea hält Feuchtigkeit, aber da können sie lieber eine dünne, gut verträgliche Nivea Body Lotion oder was sie auch mögen. Ich appelliere immer eine ohne viel Duftstoffe nehmen, also möglichst ohne Urea. Und das Zweite ist, ich bitte kein Öl direkt auf die Haut tun. Das ist auch so eine Entwicklung. Viele Kosmetikfirmen haben das so ein bisschen Wohlfühlöl und so. Unsere Haut hat ja oben Enzyme, die Fette in die Haut einbaut. Wir haben ja eigene Fette, das sind die Ceramide, die bei uns oben in der Haut sind. Die Öle sind so langkettige Fettsäuren, die können von unseren Enzymen überhaupt nicht gespalten werden und die können auch nicht in die Haut eingearbeitet werden. Sondern mit dem Öl haben sie so einen Erstmoment des Wohlfühlens, weil es ist halt gefettet, aber es wird nicht eingearbeitet, sodass sich, wenn sie es mehrfach machen, eine Mauer entwickelt, die dann irgendwann abbricht und dann haben sie genau das Gegenteil. Sie haben dann Risse und trockene Haut.
Sehr spannend.
Also Öle, wenn, dann etwas während des Duschens oder des Badens, aber als Pflege immer eine Creme oder Lotion. Lotion ist einfach eine etwas flüssigere, wässrigere.
Und ein Thema, das würde mich jetzt zum Schluss doch noch interessieren, Schminken. Wenn ich mir jetzt angucke, wie die jungen Menschen heute ein Höchstmaß an Schönheitsprodukten benutzen, dann staune ich immer nur so, was es da alles gibt. Ist das gut für die junge Haut oder würden Sie da sagen, da wäre auch manchmal weniger mehr?
Ja, habe ich jeden Tag in der Praxis das Thema junge Mädchen, die machen einfach zu viel, bekommen dann sogar, das nennt sich eine Akne Kosmetika, weil sie machen zu viel, sie reinigen, peelen. Es ist einfach für das normale Hautmilieu ein zu viel. Auch da ist wieder weniger ist mehr. Auch da nicht ständig wechseln und das Produkt der Freundin oder der Mutter, sondern möglichst eine eigene. Und ich sage immer, drei Dinge brauche ich. Eine Reinigung, möglichst mild. Eine Tagespflege, die ich auch mal zweimal drauf mache. Und ein Schminkpräparat. Und da appelliere ich, das muss jetzt wirklich nicht teuer sein, appelliere ich immer möglichst dünnflüssig oder Puder. Und ganz schlimm ist so Schminke, die sie so in der Schauspielerei haben. Das ist Schminke, die kriegen sie gar nicht wieder runter. An den Augen, ja, da sind wirklich Kunstwerke zu konstatieren. Ich denke, das ist aber oft auch eine Entwicklungsphase. Und wenn wir uns anschauen, bei uns hat nachher jeder so seine 3-4 Produkte. Aber klar, wenn die Jugendlichen das ausprobieren, ist es oft ein zu viel. Ja.
Okay, super. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und für die vielen spannenden Einblicke in unsere Haut und auch die wirklich sehr wertvollen Hinweise und freue mich auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank, Frau Steib.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Deine Gesundheit. Der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.